Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast, Folge 23 müsste es mittlerweile sein. Besetzung, die gleiche Location, nicht die gleiche. ich stelle zuerst meinen Co-Host vor, Dirk Große-Schlamann. Und das ist nicht dein Keller, Dirk.
Das ist nicht mein Keller, ne? Nein, das ist richtig. Ich sitze im Hotel und tatsächlich ist die Sonne so, also ist das unverschämt, wenn ich so den Podcast mache? Ja, ne? Ist unhöflich. Ja, also schönen Gruß von Mallorca. Ich bin tatsächlich im Urlaub, aber aufgrund der Situation und weil wir beide uns auch so gerne haben, habe ich gesagt, mache ich auch gerne auch einen Podcast morgens vom Pool. Also wenn zwischendurch mal plätschert oder so, also der Pool ist tatsächlich direkt auf der anderen Seite. Hier ist so eine Hotelbar, da hört ihr auch immer so eine Fahrstuhlmusik die ganze Zeit rüberklimpern und der ein oder andere Gast läuft ja auch vorbei. Also von daher in diesem Sinne, schönen Gruß aus Camp Picafort.
Ja, wird eine witzige Folge dann. Ja, also ich bin Robert Gerda, immer noch der Online-Redakteur von Skype. Und ja, wir haben viel zu besprechen, Dirk. Zuerst mal, wie ist es denn in Malle? Mein Wetter sieht gut aus. Wie war es gestern in Franks? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, also der neue Fanclub Königsblau Mallorca ist übrigens jetzt schon bei der Mitgliedermarke über 230, glaube ich. Der hat allein gestern am Spieltag nochmal 40 neue Mitgliedsanträge ausgefüllt. Also das Franks ist direkt hinter dem Ballermann 04. Passt irgendwie. Und Frank ist ein totales Original. Der Wirt, der auch Mitbegründer dieses Fanclubs ist, und da waren wir gestern und haben da Schalke geguckt. Ist eine Bar, die in der zweiten Reihe ist. Ich sag mal, wie viel passen da rein? Ich sag mal, vielleicht 150 Leute oder so. Und es war gestern einfach dann so 2 Stunden vor Anstoß schon voll. Alle Sitzplätze belegt. Wir haben uns dann da alle irgendwie reingequetscht. Frank ist ein ziemliches Original. Also du musst ein paar Sprüche abkönnen. Der geht da die ganze Zeit rum und verteilt Sprüche, sehr flotte und witzige Sprüche. Ich komme aus dem Pott, ist für mich ganz egal, ganz im Gegenteil. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Tolle Atmosphäre und waren halt sehr, sehr viele Schalker da und das war einfach ein richtig cooler Tag, muss man echt sagen. Natürlich das Ergebnis spielt dann auch noch mit rein, aber ja, war cool. Also Frank ist schon seit 37 Jahren auf Malle. Ist also hier bekannt wie ein bunter Hund und seine Angestellten kommen größtenteils aus Südamerika. Und er hat die schon mitgenommen nach Gelsenkirchen, hat mit denen eine Grubenfahrt gemacht. Die haben bei seiner Mutter gepennt, war mit denen auf Schalke. Also die sind auch völlig infiziert, wissen ganz genau, was da los ist. Und was ich ganz interessant fand, war, eigentlich sagt er, 80% seiner Gäste sind Kölner. Also es gibt auch Kölsch da und so, ne? Er trinkt auch selber nur Kölsch. Es waren auch Kölner gestern da, aber es war eine sehr, sehr coole Stimmung. Ich hatte im Interview einen, seinen besten Freund, der saß da auch im Köln-Trikot. Ich sage, und macht dir das nichts aus? Hat die ganzen Blauen hier so, nö, überhaupt nicht. Und gönnst du Schalke den Aufstieg? Nein. Ja. Also es war echt schön. Also ich kann nur jedem empfehlen, der auf Malle ist und Schalke gucken will, weil das war hier ja häufig das Problem, wenn du auf Mallorca bist, dann gehst du in den Megapark oder in den Bierkönig Bamboleo, dann musst du halt Konferenz schauen und es gab bisher eigentlich keine Kneipe, wo es Schalke gab, auch mit Stadionton und das ist im Franks gegeben.
Wunderbar. Ja, also es sah auch witzig aus und auch wenn sich die Vereine nicht mögen, muss ja nicht dann die gehässige Stimmung sein zwischen Fans im Urlaub oder Nein. Der Großteil wird im Urlaub sein, genau. Ja, und da gab es doch direkt eine Frage, weil dich hat dann offenbar jemand gesehen, entweder auf deinen Social Media Kanälen oder vielleicht bei Sky selbst, nämlich Probierjunge, übrigens ein sehr nicer Instagram-Handle-Name, bekommen Schalke-Mitglieder in der Bar Rabatt.
Nee, nicht direkt. Den Herrn kenne ich übrigens auch. Der testet Biere. Also wer mal Biertasting sehen will von Craft-Bieren, kann bei Probierjunge, Bier wie Bier, Junge mal vorbeischauen. Nee, also es gibt keinen Rabatt, aber Frank schmeißt zwischendurch mal Lokalrunden bei Special Events. Das war gestern beim Tor so. Gab's eine Lokalrunde und als Brian Lassmer eingewechselt wurde, hat er angekündigt, sollte der ein Tor schießen, hätte er auch nochmal eine Lokalrunde gegeben. Also ich sag mal so, wenn man da ist und Schalke erfolgreich unterwegs ist, ist es durchaus möglich, dass das ein oder andere kostenlose Bierchen den Weg auf deinen Tisch findet.
Ja, also unser Ballon d'Or-Sieger, zumindest im Social-Bereich, hat kein Tor gemacht. Gereicht hat es trotzdem, aber bevor wir zum Sportlichen kommen, Dirk, du hattest letzte Woche aufgerufen, dass Leute dir Fotos schicken sollen im Urlaub über Ostern. Kam denn was rein? Ich glaube schon, oder?
Es kam eine Menge rein. Erstmal kam auch ein bisschen, also dich setzen sie unter Druck, denn Marc Raute schreibt, ich will gleich an den Strand und brauche 80 Minuten Ablenkung. Also Robert, hau rein.
Mich unter Druck, die setzen uns
ja, du
unter
bist
Druck.
Das. Ja, ich muss schneller reden und dir weniger ins Wort fallen. Das fällt mir ja schon immer schwer. Und du musst schneller schneiden und es online stellen hier. Marc, der setzt uns unter Druck. Also, liebe Grüße von Michelle. Michelle ist mit ihrem Freund Lukas Wild nämlich in Florida unterwegs und der hört unseren Podcast tatsächlich beim Joggen. Schöne Bilder von einer typischen Florida-Allee hinten mit den schönen Palmen. Also, lieben Grüß nach Florida. Nico Pundik hat geschrieben aus Buenos Aires. Schönen Gruß aus Buenos Aires. Sorry, wegen der Sonne kann man, glaube ich, nie so gut erkennen. Deswegen lese ich es einfach nur vor. Dann hat Florian Gunewick geschrieben. Der ist in Lagos. Das müsste Portugal sein, oder?
Lagos und Laos, dass man das nicht verwechseln. Ich glaube, Lagos ist in Portugal, ja.
Ja, es ist Lagos auf jeden Fall. Also er hat einen Long Run gemacht, 2 Stunden 35, 25 Kilometer gelaufen. Ach, du ahnst es nicht, hat sich den Podcast wahrscheinlich zweimal angehört. Und dann habe ich noch von Frank Mikelski, der hat den Podcast in Rio gehört, oben an der Christusstatue. Das glaube ich ihm zwar nicht so ganz, aber ist trotzdem cool.
Übrigens, Lagos ist in Nigeria.
Ach, du ahnst es nicht. Ach du grüne Neune, ey, ich hatte Erdkunde-LK, alter Schwede, das gibt richtig schön. Ja.
Ja, also man sieht schon, wir sind absolute Erdkunde-Experten.
Ja. Womit habe ich das denn jetzt verwechselt? Ich weiß es nicht, aber egal. Gut, das schneiden wir raus.
Ja, lassen wir drin. Und Laos ist übrigens auch keine Stadt, sondern natürlich ein Land, ich Idiot. Also beides wäre nicht in Portugal gewesen.
Also Lagos ist aber in Portugal, ne?
Gibt es auch ein Lagos in Portugal?
Ja. Und da ist er auch. So, ich sehe das nämlich jetzt gerade, weil da ist nämlich daneben ein Ort, den ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Odiaxer oder so. Und
ach,
da
tatsächlich,
ist er nämlich,
hier. Da gibt es echt auch eine Lagos im Porto.
Also jetzt hast du mich aber ganz kurz hier vor einer Peinlichkeit. Also, naja, egal. Naja,
gut.
Gut, lassen wir das.
San der Algarve.
Ist besser.
Ah, jetzt fällt mir gerade ein. Ich bin das schon mal durchgefahren. Ja, okay, egal.
Ja, egal.
Okay, so. Weiter.
Also, liebe Grüße. Nee, also das war's. Freut mich, dass wir euch auch im Urlaub so begeistern können.
Jo, und damit legen wir los. Ja, gab viele Nebengeräusche und dann das Spiel. Da waren ja viele auch gespannt, wie es dann läuft. Wir haben ja ganz kurz vorher mal geschrieben, hatten ja wenig Kontakt unter der Woche, du solltest ja deinen Urlaub genießen. Und hatten beide ein relativ mulmiges Gefühl, sage ich mal. Und dann kam das Spiel. Wie hast du dann das Spiel erlebt und gesehen?
Ja, es war schon so ein bisschen wie erwartet, ne? Also Schalke fehlt der Zielspieler. Also du merkst schon, dass dieser Spielstil von Schalke sich in den letzten Wochen halt darauf ausgelegt hat, dass du da vorne einen hast, der den Ball festmacht und der halt auch zwei Leute bindet und der da richtig Alarm macht, ne? Und der fehlt dir halt. Also ich finde schon, dass dann das Fehlen von Dzeko gestern extrem gemerkt hat. Du hast ja wahrscheinlich gleich die Statistiken zum Spiel. Ich fand, Schalke hat ja alles richtig gemacht. Bis auf im letzten Viertel, muss man ja sagen. Nicht beim letzten Drittel, sondern im letzten Viertel. Also allein so viele Torschüsse davon, aber nicht alle aufs Tor. Ich fand, es war so ein bisschen, es fehlte so diese zündende Idee, wie man ohne Dzeko diese Überlegenheit nutzen kann. Dass Karlsruhe da zwei, drei Möglichkeiten auch hat, das ist total geschenkt. Ich fand, die waren dermaßen unterlegen. Das war ein hochverdienter Sieg. Schade, dass hinten raus dann nicht noch gereicht hat, vielleicht noch ein, zwei Tore mehr zu machen. Die Chancen waren ja da. Lass mir Gomez, weil... Ne, da kommt mein altes Lied von der Tordifferenz. Ich glaube, die wird halt gerade aufgrund der Enge da oben in der Tabelle noch entscheidend sein. Aber ansonsten ist das ein absolut verdienter Sieg gewesen. Und wenn du so ein Spiel unter den Voraussetzungen dann auch gewinnst und auch ja dann auch irgendwo gefahrlos gewinnst, dann ist das total in Ordnung.
Ja, also für mich war es der wichtigste Sieg der Saison bisher.
Oh,
weil aus dem einfachen Grund, weil alles so ein bisschen negativ war, ja, also man hatte jetzt halt auch schon so das Gefühl, ey, alles ist gegen uns, die Verletzten, es fallen dir vielleicht deine zwei, ja nicht wichtigsten, aber zwei deiner wichtigsten Spieler weg und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn man jetzt heute, also nicht gewonnen hätte, dann wäre man schon so ein bisschen so, oh, boah, verpasste Chance und so weiter. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass ich prinzipiell, also defensiv war das ja eine absolute Masterclass. Man hat Karlsruhe einen Expected Goals Wert von 0,15 genehmigt. Ich weiß, Expected Goals, aber 0,15. In der zweiten Halbzeit, das hat auch Muslic mehrere Male betont, 0,00. Also Karlsruhe hat in der zweiten Halbzeit, auch nach dem Rückstand, wo sie ja natürlich ein bisschen aufmachen müssen, keine Torchance, nichts, gar nichts. In der ersten Halbzeit hatten sie diese Burnett-Chance, da hätte ich auch gedacht, boah, also wenn ausgerechnet ein Bosnier jetzt Schalke ins Ding, das wäre schon
auch. Aber den hätte, den, wenn der aufs Tor gekommen wäre, hätte Karius den gehabt.
Genau, ich glaube auch, den hätte er gehabt. Mhm. Das war aber auch die einzige. Und dann gab es noch so eine Flanke, da nimmt den Schleusener direkt und direkt in die Arme von Karius. Ansonsten keine Torchance, deswegen, ich fand es einen sehr verdienten Sieg. Man hat offensiv 24 Torschüsse abgefeuert. Ich bin bei dir, das war manchmal ein bisschen unkoordiniert und man hat trotzdem versucht, mit Flanken zu operieren. Und das hat halt irgendwie natürlich nicht geklappt, weil entweder war da gar keiner oder es war da der arme Ljubicic, der, ja, sag ich mal, kein geborener Kopfballspieler ist. Also diese eine Chance, die war ja schon sehr, sehr groß, die er dann deutlich am Tor vorbei macht. Und ich weiß gar nicht, also ich habe dir das auch während des Spiels mal geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, dass Schalke jemals so viele Schüsse geblockt bekommen hat. Also ich glaube, man hat irgendwie 40 Schüsse, also übertrieben natürlich, von KSC-Beinen. Trotzdem fand ich das offensiv absolut okay. Man hat Druck ausgeübt, man hat Ballbesitz gehabt, man hat auch Chancen gehabt, man hätte auch viel früher das 1-0 machen können. Und man hat dann auch gesehen, wenn dann das 1-0 gefallen ist, wie viel einfacher es wurde mit den Kontern, die du dann...
Na klar, das ist ja normal. Also ich habe auch gesagt, wenn das Tor fällt, dann rutscht das so durch. Wie gesagt, da musst du halt auch diese Tore machen. Ich finde das dann so ein bisschen schade, da kommen wir gleich ja noch zu den verpassten Chancen. Was ich ein bisschen bezeichnend fand, ist, dass der Verhard, Ben Verhard, Verhard spricht man den aus, ne? Dass der ausgewechselt wurde und einfach überhaupt nicht stattgefunden hat. Der in den letzten Spielen so wichtig war für Karlsruhe und ja auch so entscheidende, richtig geile Szenen hatte. Und du hast es geschafft, dass der eigentlich keine richtige Megaszene hatte. Und das fand ich schon gut.
Ja, nicht nur der. Also Wanicek ist ja gefühlt einer der drei besten Spieler der Liga, also offensiv. Und Schleusener hat auch schon einige Tore geschossen, unter anderem gegen uns im Hinspiel. Also da war ja gar nichts. Ich habe mal extra nachgeschaut. Von der Offensive hat ja nur der Lilian Egloff gefehlt. Ansonsten waren die mit voller Kapelle da.
Ja.
Und denen gar nichts zu geben, das fand ich... Das war das erste Mal mit der Viererkette, dass es so war, aussah wie in der Hinrunde. Also defensiv null zugelassen. Ich fand, das hat auch Eichner dann auf der PK erwähnt, also was ein Kurucay da gespielt hat, auch im Aufbauspiel, diese Pässe zwischen die Linien.
Den finde ich eh gut, ey.
Ja, unfassbar gut.
Ja.
Mir hat auch Eihan super gefallen. Immer nach vorne verteidigt, immer aggressiv, immer sofort viele Bälle. Und dann natürlich die Doppelsechs, ja. Also Elfausi 14 Kilometer, Gantenbein, sage ich schon, Steinberg 13 Kilometer. Also das war schon von A bis Z eine runde Leistung. Und ich glaube, wenn Dzeko spielt, wie du sagst, glaube ich, ist das ein 2-3-0-Sieg. Und ich glaube auch, wenn du das 1-0 machst, machst du noch ein Tor mehr. Insgesamt absolut okay, wichtiger Sieg, sehr wichtiger Sieg und für mich, wie gesagt, bisher der wichtigste, weil ich glaube, wenn man nicht gewonnen hätte, hätte das im Kopf ein bisschen angefangen zu arbeiten. Ohne Dzeko, ohne Katic funktioniert das. Und man darf nicht vergessen, in den letzten 11 Spielen hatten wir nur 3 Siege, dann wären es jetzt 3 aus 12. So kann man jetzt sagen, 8 Spiele ungeschlagen, 4 Siege dabei, ist okay, alles fein. Also deswegen fand ich das eine richtig runde Sache und einen sehr, sehr wichtigen Sieg.
Ja, jetzt vor allem auch ein bisschen, wenn man nach vorne schaut, ne, aufgrund der Fehler, die dabei sind, der Spieler, die da fehlen werden. Wir müssen auch ein bisschen abwarten, was so Verletzungsupdate ist. Ich glaube, da könnten in den nächsten 2 Tage nochmal vielleicht ein paar unangenehme Nachrichten reinkommen. Ich fand es erstmal total wichtig, dass Moussa Ndiaye zurückgekehrt ist, denn das sah ja nicht gut aus, ne, als er im Training abgebrochen hat. Ne? Der versucht eine Flanke, greift sich dann an Oberschenkel, das ist so ganz klassisch, ne? Hintenohr, Oberschenkel, macht zu, nicht gut, ist dann ja vorsichtshalber rausgegangen, aber hat man jetzt beim Spiel gar nichts gemerkt, wenn der jetzt auch noch gefehlt hätte. Aber so wie das dann im Spiel verlaufen ist, ich meine, so ein Spiel, was du so dominierst und du verlierst einfach 2 ganz wichtige Spieler und im Endeffekt sind es dann jetzt 4. Deswegen war es auch wichtig, dass du diese 3 Punkte holst, dass du dir theoretisch auch einen Ausrutscher leisten kannst, ohne dass ganz, ganz, ganz viel passiert. Ne? In den letzten Wochen war es ja so, bei einem Ausrutscher wärst du halt da oben ganz rausgerutscht. Das wird dir jetzt erstmal nicht passieren.
Ja, wie du sagst, klar. Ich meine, die Konkurrenz hat auch so ein bisschen mitgespielt. Ich meine, Paderborn hat auch ein bisschen glücklich in Fürth gewonnen. Und der Rest hat, also gut, die Hertha ist dran, aber es ist auch wichtig, dass wir gewonnen haben, den Vorsprung auf Hertha behalten.
Ja.
Und Darmstadt verloren, völlig verdient verloren. Die haben richtig schlecht gespielt am Freitag.
Wie viel Punkte sind es auf Hertha?
Auf Hertha müssten es 8 sein, glaube ich. Ich schaue aber nochmal nach. Also die haben 47, wir haben 55. Genau, 8 Punkte. Ja. Paderborn ist einer hinter Schalke. Elversberg ist dann schon 3 hinter Schalke, aber am besten Torverhältnis. Das heißt, wenn die nächste Woche gegen Schalke gewinnen, sind die vorbei. Darmstadt und Hannover 5 Punkte hinter Schalke. Also das ist dann schon erstmal ganz okay. Und übrigens, weil du auch einen Jai ansprichst, bei FortMob, es gibt ja verschiedene Systeme, aber die haben ja auch so eine KI-Bewertung, wie man Spieler bewertet. Und da war tatsächlich ein Jai mit einem Wert von 8,6 von 10 der beste Schalke-Spieler. Und der beste
bereitet das 1-0 auch vor, ne?
Ja, ja. Und super Flanke. Und der Kopfball mega. Ist natürlich ein... Also dieser Kopfball ist schon, das war Dzeko-like. Also das war
Karaman. Hast ein bisschen Glück, dass er von Pfosten dann geht, aber ich finde, das hast du dir dann einfach auch erarbeitet. Ne? Also der musste dann jetzt einfach auch rein. Also da hat dann der liebe Fußballgott das Tor ein Stück nach links geschoben.
Ja, also, absolut. Also verdienter Sieg, glücklich. Natürlich,
aber es bleibt trotzdem, also ich finde das so schlimm, weil ich ehrlich gesagt den Brian Lassmer auch so echt cool finde und ich finde es so schade, dass der Gomez nicht endlich dann auch mal sich da durchsetzen kann, weil ich glaube, dass der das, was die gerade im Internet auch kassieren, also Lassmer nicht, aber Gomez, das ist halt auch echt schwierig, weil mit jeder Chance, die du dann eben nicht machst, steigt ja auch der Druck in deinem Kopf, ne? Das wäre halt mal so leicht, wenn Gomez jetzt einfach mal das Ding reingemacht hätte. Und da muss man echt sagen, der steht halt frei vom Torwart. Boah. Also, das ist halt so ein bisschen das Problem. Muslic macht das ja rhetorisch super, dass er die Jungs immer wieder aufbaut und auch immer das Kollektiv beschwört und immer wieder neue Chancen gibt. Aber wenn du die Dinge halt machst, dann hast du halt dieses Selbstvertrauen, dass du vielleicht in den nächsten Spielen wirklich diese eine Szene hast, die dann ganz wichtig wird. Und aktuell fehlt mir da so ein bisschen die Hoffnung, dass das stimmt. Also wenn du solche Chancen nicht machst. Bei Lassme fand ich es okay, er will den rechts vorbeilegen, das macht Bernat halt auch gut. Er hält beide gut, aber wenn du als Stürmer frei vor die Kiste läufst, boah, kannst du den auch mal machen, ne?
Ich glaube halt bei Gomez, ich finde übrigens, da hat auch Schalke einen super Post gemacht. Die haben nämlich so oben die Schalker von der Fankurve und unten so ein SpongeBob-Ding als Einheit 3 Punkte geholt und unten steht Menschen, die zu Hause auf der Couch sitzen und in den Kommentaren auf Einzelne gehen. Ja. Wir haben ja uns auch schon hin und wieder mal einen Spieler rausgesucht. Wir fühlen uns trotzdem nicht angesprochen, weil wir nicht auf der Couch sitzen, sondern du irgendwo am Ballermann und ich an einem Bürostuhl. Nein. Nichtsdestotrotz, also klar, ich hätte Gomez das Tor echt gegönnt, aber man muss auch dazu sagen, also wie der sich auch den Ball holt und wie der dann an den Gegenspielern vorbeizieht, ist natürlich auch klasse. Und der wird auch die ganze Zeit gezogen. Ich glaube auch einfach, dass ihn das ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat.
Aber
und
er hatte
so viel Zeit. Natürlich muss er ihn machen. Aber wenn er ihn gemacht hätte, danach war direkt Schluss, dann gewinnen wir halt 2-0. Okay, der hat sich das hoffentlich echt tatsächlich für einen Moment aufgehoben, wo wir das Tor wirklich brauchen. Ich muss übrigens auch dazu sagen, wir haben ja in der Vergangenheit auch hin und wieder mal nicht so gut über den Kollegen Bachmann gesprochen. Und ich dachte bei der Einwechslung schon wieder, oh Gott, aber der hat das richtig gut gemacht, finde ich. Also er hatte direkt dann diese eine große Chance, die er richtig gut macht, knapp vorbei. Hatte danach auch immer wieder gute Aktionen, hat sich angeboten, war involviert im Spiel. Also das war eine deutliche Verbesserung zu den letzten Spielen. Und also der Bachmann hat mir schon gut gefallen. Ich hoffe mal, der kann das kompensieren. Wir werden ja nachher noch mal sprechen, wie Schalke gegen Elversberg spielen könnte. Also auch hier Lob an alle. Ich fand auch wieder, also auch ganz ehrlich, auch Timo Becker wieder rechts.
Ja, und dann
Jai rechts, links kannst du nicht kompensieren. Wenn der ausfällt, haben wir ein Problem. Dann ganz,
also
wenn
du
Becker
musst,
nicht fit ist.
Deswegen, das musst du musst halt jetzt gucken, also wenn er dann halt so ein Ziehen im Oberschenkel hat, dann ist da ja meistens irgendwie auch was, ne? Und wenn es dann tatsächlich in 2 Tagen rausgeknetet werden konnte, super, da muss man hoffen, dass da nichts hängen bleibt. Ne? Jetzt muss man mal schauen. Ljubicic raus, da hatte ja Muslic nach dem Spiel gesagt, das sei nur, der war kaputt gewesen. Ich habe mal geguckt, der ist nur, also für Schalke-Verhältnisse 8,7 Kilometer gelaufen.
Ja, aber da ganz kurz, aber da hat Muslic auch gesagt, der hatte die ganze Woche so ein bisschen Grippe.
Ja, deswegen. Ich weiß, aber entweder habe ich geschielt oder, aber ich hatte den Eindruck, dass der vor der Ecke, bei der Ecke davor ziemlich gehumpelt ist.
Ja, ja, schon. Aber, ich glaube, das ist also, dann beides. Aber er hat gesagt, es ist keine Verletzung, sondern
okay, alles klar.
Der war einfach nur platt und musste ja. dann raus.
Genau. Hoffen wir mal, dass das stimmt, weil der wird halt nächste Woche sehr wichtig sein. Und dann muss man gucken bei Kenan Karaman, der ja hinterher selbst ein bisschen Entwarnung gegeben hat, der gesagt hat, ich merke es jetzt schon gar nicht mehr, aber Schmerzen im Knie, die sich aufbauen, ist zumindest mal etwas, was mit Sicherheit nochmal untersucht werden muss. Und da müssen wir halt mal ein bisschen schauen, was dabei rumkommt. Gut, im Endeffekt gut, dass er gesperrt ist, dass man gucken kann, selbst wenn da irgendwann eine Kleinigkeit ist, dass er das jetzt erstmal 14 Tage auskurieren kann, ne?
Ja, das mit den Warnungen ist relativ, weil er hat ja auch gesagt, er wäre auch beim Stand von 0-0 rausgegangen. Das hat mich so ein bisschen dann auch schlucken lassen. Aber gut, man wird sehen, wir können es jetzt eh nicht ändern. Jetzt müssen wir die Ergebnisse abwarten.
Ja, aber das ist trotzdem... Aber das ist trotzdem, ich meine, du musst mal überlegen, ne? Also diese Verletzungen sind jetzt schon, die kommen natürlich jetzt zu einer totalen Unzeit. Ne? Bei den anderen Mannschaften habe ich nicht so das Gefühl, dass die Verletzungen da so gravierend sind. Ne? Also ich habe jetzt nicht groß gelesen, dass Elversberg irgendwie 4 oder 5 Topspieler kompensieren muss oder Paderborn. Ne? Das ist, und das kann dann schon hinten raus tatsächlich auch echt ein Problem werden. Ne? Das ist gerade echt, ich nenne es dann ja immer ein bisschen schalkig. Du kennst mich ja, ich bin ja der Pessimist vorm Herrn. Ich habe nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Warum jetzt? Aber naja.
Ja gut, ich meine, bei Elversberg hat sich ja auch hier der HSV-Neuzugang, glaube ich, verletzt. Also er musste zumindest ausgewechselt werden. Ja, der Name entfällt mir gerade. Aber Darmstadt hat natürlich auch mit Verletzungen immer wieder zu kämpfen Marseiler. Gehabt in der Vergangenheit.
Ja.
Marseiler, auch Liedberg ist ja immer wieder ausgefallen. Ja. Die waren halt gegen Schalke alle dabei, aber davor haben die auch immer mal wieder gefehlt. Ja, und wie gesagt, auch dann die Schiedsrichter wieder, ja. Also auch gestern wieder ein Elfmeter gegeben worden gegen Hannover für Elversberg. Das ist, also sorry, das ist, aber gut. Es ist, was es ist. Wir können es, also ich will es jetzt auch nicht nochmal
thematisieren. Ich fand den Schiedsrichter auf Schalke gestern aber okay.
Ja, ich auch. Also ich finde auch, die beiden gelben Karten gegen Schalke sind okay. Also Karaman hätte schon früher eine sehen können.
Ja,
ist in Ordnung.
Voll aber auf die Schuhe drauf, ja.
Genau. Kommen wir dann tatsächlich aber zu den Ausfällen. Fangen wir mal mit Dzeko an. Das war ja der große Schock. Wie hast es du eigentlich erlebt? Also
ich habe nur gedacht, also ich habe das Spiel natürlich auch gesehen, wie die meisten. Und als er dann da liegen geblieben ist und die, dann dachte ich nur, ja, okay, der zieht jetzt die Zeit runter. Aber als er sich an die Schulter gegriffen hat, habe ich nur gedacht, boah, bei dem Foul eine Schulterverletzung zu bekommen, ist natürlich auch schon, ehrlich gesagt, oh Gott, bei der allerletzten Situation, dann ist das so ein Wellental, ne? Dann postet er nachts noch das Party-Video, aber da siehst du schon, das Ding ist die ganze Zeit in der Schlinge. Da tippt ihn einer von der Seite an und dann merkst du richtig so, wie er zusammenzuckt. Also was schon mal gut ist, ist ja, dass es kein Bruch ist, ne? Und dass es eine Bänderverletzung ist. Aber das Problem ist einfach bei dem Gelenkapparat Schulter, dass du das halt, du brauchst den halt für nahezu alle Bewegungen, für alle Zweikämpfe. Das ist ein Spieler, der in die Kopfballduelle geht, wo du immer irgendwo hier einen vorkriegst. Von daher, es ist das Staatsgeheimnis Nummer 1, was für eine Verletzung es wirklich ist. Da hält sich Schalke ja sehr, sehr zurück mit Diagnosen. Machen sie aber bei allen Verletzungen, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil das natürlich dann auch immer den Spekulationsspielraum sehr erweitert. Aber gut, es ist jetzt so, Dzeko sagt ja selber 4 bis 6 Wochen. Ich höre aus Beraterkreisen 2 bis 3 Wochen. Muslic war ja sehr optimistisch bei seinem Interview. Jetzt haben die Schalker ja auch Dzeko gestern nochmal zum Interview bei Sky und auf der Homepage, wo er selber so ein bisschen versucht, es ist so ein Mix aus, warten wir mal ab, ich spiele auch mit Schmerzen. Also ich glaube nicht, dass der vor Nürnberg wieder fit ist.
Also ich fand das Dzeko-Interview gestern sehr witzig. Also er sagt ja, die Ärzte sagen 4 Wochen. Das ist die Aussage der Ärzte. Das ist, und ich habe so immer das Gefühl, er will den Fans nicht Hoffnung machen. Wahrscheinlich, weil auch Schalke ihm wohl gesagt hat, ey, erzähl dir nicht, dass du in 2 Wochen. Aber er konnte sich dann irgendwie nicht helfen und war trotzdem immer sehr optimistisch und hat dann trotzdem immer irgendwie was fallen lassen. Ganz ehrlich, solange er ausfällt, so lang fällt er aus. Ich glaube, für die beiden Spiele in Paderborn und in und jetzt nächste Woche in Sandhausen, in Elversberg. Da ist, glaube ich, der Ausfall nicht ganz so schlimm, weil ich glaube, da wird auch der Gastgeber, man spielt auswärts, viel Ballbesitz haben. Da, glaube ich, hilft dir ein Gomez natürlich mehr für die Heimspiele. Also das hast du ja gestern auch gesehen. Da brauchst du ihn natürlich, weil du Ballbesitz und Wucht entwickelst. Aber sorry, also du musst Münster, wenn du aufsteigen willst, auch ohne Dzeko dann schlagen. Und deswegen, wenn es dann am Ende diese 4 Wochen sind, also sprich jetzt noch 3, Münster und die beiden Auswärtsspiele, dann wäre das eigentlich ein Szenario, wo man mit leben kann. Wenn es natürlich mehr ist, dann wird man sehen. bitter trotzdem, weil wie du sagst, letzte Minute, ey, sorry, das ist. Und ich habe das voll gar nicht gesehen und sie nur am Boden und dann denke ich, ich habe auch nicht gesehen, wer es war und dann denke ich mir, boah, das ist jetzt aber nicht Dzeko, oder? Und dann sehe ich so die Elf und dann denke ich, das kann doch nicht sein. Und dann, und ich habe dann auch sofort gewusst, also wo er sich die Schulter gehalten hat, dachte ich mir, und dann, wo er nicht als Kapitän vor dem Elfmeterschießen dahin gegangen ist, sondern Katic da, glaube ich, hingeschickt hat, da wusste ich, okay, das ist was Schlimmeres. Aber gut, jetzt schauen wir mal, ich dachte eigentlich in dem Moment Saison aus. Ja. Das scheint ja zumindest ja möglich, dass man das nicht hat, deswegen. Aber dann kam natürlich die Katic-Verletzung und da sieht es ja durchaus nach Saison aus, das sagt ja auch Schalke selber.
Ja.
Da weiß man natürlich auch nicht, was es für eine Knieverletzung ist.
Kann ja nur Innenband oder Außenband sein, ne? Also
sollte es die Saison aus sein, hoffe ich tatsächlich für ihn, dass er wenigstens die WM spielen kann, weil das war schon ein Krieger für Schalke. Also das gönne ich dem schon. Dzeko hat schon mal eine WM gespielt, ich glaube Katic noch nicht. Ja, aber auch bitter natürlich für Schalke, richtig?
Ja, ist vor allem bitter, dass du dann, also die müssen zweimal über 120 Minuten gehen und du verlierst, also ich freue mich für Bosnien, aber verlierst zwei deiner wichtigsten Spieler durch den Einzug von Bosnien zur WM. Also, ja, finde ich schwierig. Ich fand es tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Ich meine, gut, war wahrscheinlich auch ein bisschen Taktieren von Schalke mit dabei. Die Verletzung wird ja schon bekannt gewesen sein, ne? Also, das wird wahrscheinlich was gewesen sein, was er während des Spiels noch nicht so gemerkt hat, weil Adrenalin und Muskelmasse da wahrscheinlich dann auch nochmal ihr Gutes tun, dass die Verletzung nicht ganz so aufbricht, aber das muss er sich ja im Spiel geholt haben. Und das wird sowas sein wie, keine Ahnung, Becker-Verletzung so in die Richtung, ne?
Ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht, also ich denke, Schalke wird nichts mehr groß bekannt geben, aber man wird es ja sehen. Also vielleicht hat er auch gutes Heilfleisch. Gibt ja tatsächlich solche Leute. Gibt auch Leute, die schlechtes Heilfleisch haben. Ja, und dann kam zu allem Überfluss auch noch die fünfte Gelbe von Karaman, das haben wir schon besprochen, und auch noch von Mertcan Ayhan oder wie Miron Lucic zu sagen, Ayhan Mertcan. Jetzt ist halt natürlich die Frage, stellen sich auch viele Fans die Frage, wie lässt man nun gegen Elversberg auflaufen? Dirk, was hat er für Optionen, der Trainer?
Brutale Aufgabe, vor allem vor diesem wichtigen Spiel in Elversberg. Also was machst du in der Abwehr? Setzt du Timo Becker in die Innenverteidigung für Ayhan Katic? Halte ich für die sicherere Variante, dann könnte er rechts Gantenbein wieder reinholen, der jetzt wieder fit ist. Es kann aber auch sein, dass er Sanchez dahin stellt. Ich finde aber, dass Sanchez in den Spielen, gerade auch in den Testspielen und so, nicht gezeigt hat, dass er halt immer voll auf der Höhe ist. Und ich weiß nicht, ob der das über 90 Minuten hinkriegt. Gerade gegen Elversberg, die ja auch sehr spielstark vorne sind, finde ich, brauchst du schon auch einen, der einfach auch die Abwehr dirigieren kann. Bei Kenan Karaman finde ich es viel einfacher. Ljubicic, ich freue mich für ihn, dass wir den dann endlich mal auf einer zentralen Position sehen. Ich finde, außen ist er sehr verschenkt. Frage ist, wer geht dann nach rechts außen? Aber Antti Ajay ist zurück. Also die Verletzten kommen jetzt wirklich passend zurück, dass man so spielen kann. Also Ljubicic für Karaman und Becker reinziehen, Gantenbein auf rechts, wäre meine beste Option für das Spiel gegen Elversberg. Aber Miron Muslic hat ja schon gesagt, er braucht erstmal zwei Tage Abstand, bevor er das dann überdenkt.
Ja, ich würde dir zustimmen. Ich habe so meine Zweifel, ob die beiden, die du jetzt genannt hast, die dann neu in die Mannschaft kommen würden, nach ihren langen Verletzungen direkt in die Startelf kommen. Also das
Aber haben beide im Testspiel gegen Schweinfurt ihre Minuten bekommen Gantenbein gestern auch. Also du hast jetzt noch mal eine Woche.
Ja, schon, aber die haben in dem Testspiel 30 Minuten bekommen. Die haben gestern, also einer von beiden, also Gantenbein kam auch rein. Was hat er bekommen? 20 Minuten, weiß ich gar nicht. Und dann von 20, 30 Minuten auf 90 Minuten ist halt schon ein Sprung.
Deswegen naja, gut, aber Antti Ajay kannst du vorne ja auch auswechseln. Dann kannst du dann Tchibara, der hat jetzt bei der U23 Spielzeit gesammelt. Könnte man dann für vorne rechts noch Tchibara mitnehmen? Oder packst halt, ja.
Ich denke eher, es wird defensiv könnte es, also ich würde genauso aufstellen, wie du gesagt hast, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch Sanchez ist, der fit ist und dann muss man halt sagen, okay, next man up und der ist jetzt halt dran. In der Offensive kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass Karaman 1:1 ersetzt wird, wie im Spiel jetzt gegen den KSC durch Bachmann, einfach um körperliche Präsenz reinzubringen. Fände ich auch schade, weil ich Ljubicic gerne in der Zentrale sehen würde. Ja. Wenn er Ljubicic in die Mitte zieht, sind natürlich auch Gomez, der ja viel Hate abbekommt, was ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, auch eine Option natürlich.
Ja.
Man wird sehen. Also das Gute ist, man hat zumindest Optionen, ja. Also vorausgesetzt, jetzt verletzt sich jetzt keiner mehr. Das ist das Gute. Und sind wir mal ehrlich, also irgendwann wären die fünften gelben Karten eh gekommen. Ich fände es jetzt deutlich schlimmer gefunden, wenn zum Beispiel Becker und Ayhan ihre gelben Karten zeitgleich bekommen hätten.
Ja, ja.
Oder zum Beispiel Elfausi und Karaman zeitgleich. Ja, weil dann hättest du natürlich Ljubicic auf der 6 gebraucht, dann hättest du die Option nicht gehabt. So sind es jetzt halt natürlich zwei gelbe Karten auf verschiedenen Positionen, wo du Optionen hast. Man wird sehen, für was er sich entscheidet.
Systemumstellung glaubst du nicht, ne? Oder?
Auf Dreierkette? Nee. Aber er hat ja jetzt schon keine Innenverteidiger.
Hat er ja schon keine Innenverteidiger mehr. Ja. Du könntest, ich weiß nicht, ob ein Jai Dreierkette spielen, keine Ahnung.
Bestimmt, aber wer spielt dann links? Also da brauchst du ja trotzdem einen Schiedenspieler links, oder?
Ja,
also,
ja. Ich überlege gerade, ob du das irgendwie so umbauen kannst, aber das bringt ja noch weniger dann.
Also du könntest natürlich Becker nach innen ziehen und dann mit Kurucay und Sanchez spielen, dann wäre es ein bisschen sicherer. Und dann ist aber die Frage, wer spielt, dann ein Jai links und dann rechts Kantenbein. Nee.
Ja, das ist zu viel Schach, das macht auch keinen Sinn. Also ich habe gerade nur überlegt, also das wird ja schon eine Herausforderung, das wird auch, also du kannst ja auch davon ausgehen, dass Timo Becker auch, der wird ja jetzt nicht durch die Saison gehen und sich nicht die fünfte holen. Und Elfausi hält es schon recht lang.
Extrem lang.
Ja, Schallenberg wundert mich auch, dass der nur 4 hat. Also da hätte ich schon viel höher eingesortiert. Aber du musst natürlich als Sechser, musst du zwischendurch halt auch mal ein taktisches Foul ziehen. Ne? Aber wie gesagt, da bin ich auch ruhiger, weil Ljubicic das auffangen kann. Ne?
Absolut. Ich finde auch übrigens, und das ist geil diese Woche, nämlich die Interviews nach dem Spiel, da hat keiner gemeckert. Also Becker war im Interview, Karaman war im Interview, Muslic war im Interview. Alle haben gesagt, nee, wir meckern nicht, wir sind Schalke, da kommt der Nächste und der macht das genauso gut. Auch ein Edin Dzeko vor dem Spiel, der auch gesagt hat, ja, jetzt falle ich aus, da kommt der Nächste rein. Das finde ich richtig gut. Ja, diese Stärke projizieren und nicht dieses Jammern. Da gab es ja Ende der Hinrunde mal so einen ganz kleinen Moment, wo man so ein bisschen da ins Selbstmitleid verfallen ist. Ja. Das ist wieder weg, das finde ich richtig, richtig gut. Einfach sagen, ey, wir schaffen das auch so. Und sind wir mal ehrlich, also du kannst in Elversberg auch punkten mit der Mannschaft, die du da auf den Platz stellst. Ich habe da gehört, einige haben bei Twitter geschrieben, da sollen wir jetzt die U23 spielen lassen. Also ganz so schlimm ist es ja nicht. Du hast ja immer noch genügend Qualitätsspieler da im Team. Und ja, Ärmel also hochkrempeln und weiter geht's.
Also ich finde, das hat er in der Hinrunde auch schon, das hat mir ja so imponiert an Miron Muslic, dass der in der Hinrunde wirklich das ja auch da sich so gelebt hat auch, ne? Und das hat die Mannschaft auch übernommen. Deswegen fand ich das so schade, dass sie von diesem Weg kurze Zeit mal abgegangen sind. Aber das jetzt so zu machen und Miron Muslic, dem nehme ich das halt auch ab. Und wenn ich dem das abnehme, nehmen die Spieler dem das auch ab. Und wenn die Fans dem das abnehmen und die Spieler dem das abnehmen und wir Reporter ihm das abnehmen, dann kann das auch funktionieren. Trotzdem ist halt jetzt, du kannst nicht jedes Spiel nur mit Mentalität gewinnen. Ne? Und das wird aber jetzt gegen Elversberg wird das vonnöten sein. Also die musst du halt, die musst du in die Knie glauben.
Ja, aber in der Hinrunde hat es relativ oft funktioniert, weil da war die Qualität nicht so hoch.
Ja,
Karaman wird natürlich schon brutal schwer zu ersetzen sein. Ich meine, 11 oder 12 Tore jetzt, ein paar Vorlagen auch noch. Also das ist schon der Topscorer, das ist schon ein richtig geiler Zocker.
Wer schießt denn jetzt die Elfmeter?
Ja, weiß ich nicht. Ljubicic.
Kein Dzeko? Das kann sein. Ljubicic.
Ljubicic, vielleicht Aušić. Aušić schießt die ganzen Standards, könnte auch sein. Aušić übrigens wieder gestern auch. Also, was für ein Zocker, ey, für ablösefrei, unfassbarer Deal.
Warum
also
hat der Typ Handschuhe an? Warum
hat er ja relativ schnell ausgezogen?
Achso, aber ich habe das auch
gesehen. Ja, ja, ich glaube, aber nach 10 Minuten oder so ausgezogen. Ja. Bei 13 Grad habe ich gehört in Gelsenkirchen. Das war auch ein bisschen witzig. Ja. Und vor allem, er ist ja aus Frankreich. Ja, er ist ja nicht ein Brasilianer, der heiße Temperaturen gewohnt ist. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Ja, aber gut, jetzt kommen wir von Dat ist geil zu Dat geht gar nicht, weil einige konnten das Spiel nämlich nicht live im Stadion sehen. Es wurden ja unter der Woche nochmal Sonderkarten vergriffen und das lief nicht ganz so toll, wie sich viele das versprochen haben. Dirk, erzähl mal.
Ja, also mich hat zum Beispiel der Björn angeschrieben, der versucht hat, Karten für den Familienblock zu bekommen. Und der war jetzt nicht an einer Geschäftsstelle, das ist immer ganz witzig, wenn man zum Training fährt und sieht man, die stehen bis draußen, dann ist wieder irgendwas freigeschaltet und es standen knapp 120 Personen draußen. Die haben auch alle Karten tatsächlich bekommen, aber die eben nicht unter der Woche sich um 8 Uhr morgens dahinstellen können, die müssen das dann halt per Anruf oder per Internetfunk probieren. Und der Björn hat 1394 Mal, er hat mir tatsächlich ein Bestätigungsfoto geschickt, 1394 Mal angerufen, und ist nicht durchgekommen. Und er sagte, es gab leider auch keine Push-Nachricht von Schalke, dass alles weg ist. Das wär ganz nett gewesen. Hätte ihm wahrscheinlich so 400, 500 Anrufe erspart. Das ist natürlich dann schon ein bisschen schade. Und auch der Dennis Quint hat mir geschrieben, der wollte Rollstuhlfahrerkarten haben und der hat ähnlich oft angerufen. Also er hat mir Fotos geschickt von über 500 Anrufen. Ganz ehrlich, wenn weg ist, ist weg. Schalke funktioniert jetzt gerade und alle wollen Karten haben. Hört sich hart an, ist aber leider Tatsache. Ne? Also vor 2 Jahren hätten wahrscheinlich alle noch Karten bekommen. Das ist natürlich schwierig, auch ich will den Leuten da auf Schalke überhaupt keinen Vorwurf machen. Die müssen dann auch, da glühen dann die Drähte durch. Das kannst du irgendwann auch dann nicht mehr auffangen. Und das ist natürlich bitter für alle, die Karten haben wollen. Aber ganz ehrlich, es geht halt leider auch nicht anders. Ist natürlich schon scheiße für die Leute, ne? Aber ist halt so.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Also klar, so eine Push-Benachrichtigung oder so ein Tweet oder was auch immer, ey, wir haben keine Karten mehr, das hätte man vielleicht ausmachen können. Ne? Alles andere ist halt natürlich schwierig, weil was willst du machen? Wenn die Karten weg sind, sind die Karten weg und wenn die Leitungen zu sind, sind die Leitungen zu. Also ja, ich verstehe den Ärger. Ich tue mich da trotzdem schwer, dem Verein dann einen schwarzen Peter zuzuschieben,
wie du auch
gesagt hast, genau. Ist halt natürlich... kompliziert. Hoffen wir mal, also trotzdem, es war ja trotzdem voll. Also es gingen ja wenigstens alle Karten weg. Das ist ja schon mal etwas, wäre noch ärgerlicher gewesen, wenn am Ende doch Restkarten übrig gewesen wären. Keiner hat mehr angerufen.
Aber, nein, das ist kein Problem. Also Steffi Osterholt hat mir auch geschrieben, die hat sich nämlich in die Schlange gestellt und hat sowohl für Braunschweig als auch für Düsseldorf Karten für ihre Familie bekommen. Aber wie gesagt, ich kann halt auch verstehen, es kommen halt Leute auch von weiter weg, die nicht mal eben sich morgens da anstellen können.
Ja, oder die arbeiten müssen. Also es ist nicht ganz so einfach. Ja, also.
Ja.
Apropos arbeiten. Nicht mehr arbeiten wird zumindest auf dem Fußballplatz in Zukunft Ralf Fährmann. Also die Entscheidung an sich ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber sie ist jetzt offiziell. Ralf Fährmann, unser Ralle, hat seine Karriere beendet. Dirk, du hast ihn jahrelang begleitet von Nummer 1 zu degradiert, zu Nummer 1 zu Kuchen, zu was weiß ich. Was wird dir von ihm hängen bleiben?
Also von ihm wird mir hängen bleiben, dass das halt ein Schalker ist. Und das fand ich schon auch ein cooler Typ ist, der halt auch mit dem Verein gewachsen ist und der wirklich ja alles an Rückschlägen und irre Karrierewendungen mitgenommen hat, was irgendwie so geht, ne? Mit Ausleihe und keine Ahnung was. Und wenn du den Verein so liebst und dann halt auch hier und da vielleicht hin und her geschubst wird, ist das mit Sicherheit auch eine bittere Nummer. Es ist nicht alles nur Einbahnstraße. Also ich glaube, dass gerade auch in Sachen Beratung er vielleicht auch hier und da ein bisschen falsch beraten war und deswegen auch vielleicht die ein oder andere Entscheidung falsch getroffen hat. Das kommt mit Sicherheit auch hinzu. Ich fand ganz interessant zu sehen, wie er sich körperlich transformiert hat in den Jahren. Ist er immer breiter geworden. Ne? Also es gibt ja auch so Bilder, wie er so Rambo mit dem Ralf Fährmann-Kopf, Filmposter oder Hulk mit dem Ralf Fährmann-Kopf. Ich glaube, das ist dann vielleicht irgendwann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen für Reflexe. Und ich fand es ein bisschen schade. Alles, der Junge wird sich da selber Gedanken drüber gemacht haben, aber er hatte auf jeden Fall noch lukrative Angebote, als er noch auf Schalke Bankdrücker oder dann sogar Tribünendrücker war, von nicht schlechten Vereinen, ne? Und die hat er abgelehnt. Hat dann genießt jetzt sein Leben, das hat er sich auch verdient. Vielleicht ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Auch mit diesem Ich bin Mr. Schalke, das war dann irgendwann. War es dann tatsächlich ein bisschen too much wie gesagt, falsch beraten. Was ich aber extrem witzig fand, also er ist ja über diese Kuchennummer ist er gestolpert, wo ich auch dachte, meine Güte, dann stellt halt kein Kuchen in die Kabine, ne, wenn ich keiner essen soll. Aber ich fand es halt überragend von Ralf Fährmann, dass der bei seinem Abschied auf die Geschäftsstelle gekommen ist. Das muss er halt auch erstmal hinkriegen als Spieler, ne, an den Rest des Vereins zu denken, das schaffen viele nicht. Und er hat auch in seinem Ausstand was gegeben, klar, Kuchen. Fand ich überragend.
Ja, also ich fand ja generell, das letzte Jahr von ihm auf Schalke war ja nicht schön. Hat ja keine Rolle gespielt. Hat ja trotzdem, das gehört auch zur Wahrheit, natürlich auch einen sehr, sehr guten, sehr gut dotierten Vertrag gehabt. Aber den haben ja beide Parteien abgeschlossen. Deswegen, also da würde ich auch keinen Vorwurf machen. Dass er den dann auch vielleicht aussetzt, finde ich auch absolut legitim. Da muss sich der Verein halt dann eher selber fragen, warum man solche Verträge gibt. Er war ja auch keine Ausnahme. Ja. Und ich fand dann trotzdem, dass er das dann noch hingekriegt hat, ein versöhnliches Ende hinzukriegen auf Schalke. Ja, also wir hatten letzte Woche bei Was macht eigentlich Max Meyer, der hat das nicht geschafft. Er hat das geschafft, hat ja dann auch seine Blumen bekommen mit Verabschiedung und so weiter. Und ich muss auch sagen, sein Abschiedsvideo, das er über seine Social Media Kanäle gepostet hat, das habe ich ihm auch abgekauft. Ja, das war authentisch, das war er, wie er da gesprochen hat, das war auch sehr emotional. Und deswegen, er hat richtig geile Zeiten erlebt, Derby-Siege und was weiß ich, Champions League. Natürlich hinten raus, ein Kumpel und ich haben ihn am Ende dann so ein bisschen, spaßeshalber die Bahnschranke genannt, weil er aufgrund seiner Muskelmasse nicht mehr in die Ecken dann gekommen ist. Aber trotzdem, ich fand auch zum Beispiel in der Abstiegssaison, in der zweiten, als er dann wieder reinkam ins Tor, nachdem ja Schwolo nicht so geliefert hat, hat er auch richtig gute Leistungen gezeigt und hätte Schalke ja fast sogar noch in der Liga gehalten. Also insgesamt, ich werde den sehr, sehr positiv in Erinnerung behalten. Schalke durch und durch. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute für seinen Lebensfeierabend, kann man nicht sagen. Er ist ja noch jung. Ja. Aber Dirk,
da genießt dich, Leute. Es wird jetzt voll am Pool hier. Da liegt Ralf Fährmann wahrscheinlich vermutlich gerade auch. Ich glaube, er hat ja mehrere Häuser jetzt gekauft. Ich glaube, irgendwo am Genfer See, glaube ich, oder so. Ne? Und auf Mallorca, hier ist er ja auch. Hat er, glaube ich, auch irgendwo eine Finca in den Weinbergen. Also von daher, wir gönnen ihm alles Gute. Hoffentlich hält er den Kontakt zu Schalke und lässt sich da auch mal ein, zweimal im Stadion blicken.
Ja, und wer weiß, vielleicht findet man ja später vielleicht doch nochmal richtig zueinander und es gibt ja eine Beschäftigung, er kann irgendwie eingebunden werden in den Verein. Ja gut, mit ihm hat übrigens auch der Spieler der gespielt, der heute bei Wat Macht eigentlich ist, nämlich Jefferson Farfan. Und Jefferson Farfan habe ich mir aus zwei Gründen ausgesucht. Im letzten Bundesliga-Duell gegen den KSC am 11. April 2019 hat er nämlich ein Tor geschossen und zwar ein sehr sehenswertes. Langer Pass von Rakitic, aber am Tick zu lang hat er sich am Torwart vorbeigelegt und dann direkt aus der Drehung schön ins Tor gelupft. Endstand 2:0, das 1:0 hat Kevin Kurani erzählt und außerdem hat sich gestern das 5:2 der Schalker in Mailand gejährt.
Oh ja.
15. Mal und da hat natürlich Jefferson Farfan auch eine richtig tolle Leistung gebracht und hat ja unter anderem das 3:2 durch Raul vorbereitet. Was kann man zu ihm sagen? Er hat 2001 als 16-Jähriger bei seinem Jugendclub in Lima debütiert, ist 2003 und 2004 dann auch Meister geworden. 2004 dann der Wechsel zu Eindhoven, wurde dort viermal Meister in Folge von 5 bis 2008. Also Meister konnte er, außer leider bei Schalke. 2005 sogar das Double mit Eindhoven, auch zweimal gegen Schalke gespielt übrigens, habe ich extra nachgeschaut. In Eindhoven gab es eine 1:0-Pleite, Eindhoven 1:0 gewonnen. Zu Hause hat Schalke 3:0 gewonnen in der Champions League. Alle drei Tore, ein Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du da drauf kommst. Wer könnte da nämlich den Hattrick gemacht haben?
Hattrick kommst du eh nicht drauf? Nee, komm ich auch nie drauf.
Levan Kobiaschwili.
Alter,
es waren zwei Elfmeter und ein Abstauber.
Ach, top.
Ich glaube, es war sein einziger in der Karriere. Wechselte dann, wie gesagt, 2008 für rund 10 Millionen zu Schalke und bildete erst mit Rafinha zwei Jahre und dann vor allem mit Uchida die vielleicht beste rechte Seite der Schalker, in der Neuzeit zumindest. Also Schalker Kreisel und so habe ich alles nicht mitgekriegt. Herausragend natürlich sein Tor gegen Leverkusen. 2011, 77 Meter Sprint. Überragend. Jedes Jahr Leistungsträger, immer der Speedy Jeff auf der rechten Seite. 2014 kam dann Knorpelschaden, fiel lange aus, kam dann 2015 nochmal für 9 Spiele zurück, aber ohne Scorerpunkt. Insgesamt für Schalke 228 Spiele, 53 Tore, 69 Assists und zig weitere wahrscheinlich eingeleitet. 36 gelbe Karten, aber kein Platzverweis. 18.568 Minuten gespielt und Titel hat er auch gewonnen mit Schalke. 2011 den DFB-Pokal und den DFL Supercup. Ging dann 2015 für immerhin nach 7 Jahren nochmal für 7 Millionen in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al Jazeera.
Al Jazeera, ne? Ja.
Genau, dort aber nur 12 Spiele, 3 Tore, 1 Assist, fühlte sich nie richtig wohl. Vertrag wurde dann 2016 im Oktober aufgelöst, wechselte Januar 2017 zu Lok Moskau, hat ja dort nochmal mit Benny Höwedes zusammengespielt.
Genau. Oh ja,
genau.
Da kann ich mir auch einen Schirm.
Bis 2020 war er dort, wurde 2018 Meister, 2019 Pokalsieger und spielte tatsächlich nochmal mit Moskau auf Schalke in der Felddienstarena. Da hat Schalke 1-0 gewonnen. Abstaubertor in der Nachspielzeit von Christian Gross würde ihn Massimo nennen. Ich nenne ihn Alessandro Schöpf. War danach ein halbes Jahr vereinslos, im März 21 zurück nach Lima. Wurde da nochmal 2-mal Meister, hat aber nur 17 Spiele bestritten und hat dann im Dezember 2022 sein Karriereende bestritten. Er war 10-mal peruanischer Fußballer des Jahres, das erste Mal im Jahr 2002 als 18-Jähriger. Also das finde ich schon krass. Insgesamt 102 Länderspiele mit 27 Toren. Und jetzt, was macht er jetzt? Er ist nach Karriereende in Peru geblieben, engagiert sich in verschiedene soziale Projekte, vor allem zur Jugendförderung, auch im Fußball. Und er betreibt einen zumindest in Peru sehr bekannten Podcast. Enfocados heißt der Podcast, mit dem ehemaligen peruanischen Nationalspieler Roberto Gisasola. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und er hat tatsächlich auch immer wieder prominente Gäste. Vor ein paar Wochen war Ivan Rakitic, aber es ist nicht nur Gäste aus dem Sport. Nämlich letzte Woche war tatsächlich ein peruanischer Präsidentschaftskandidat zu Gast. Also auch ganz gut. Ihm scheint es gut zu gehen. Ich habe Bilder gesehen. Der sieht immer noch so aus, als ob er die 100 Meter in 11 Sekunden rennen kann. War mein absoluter Lieblingsspieler über viele Jahre. Vermiss ihn schon teilweise, aber gut, die Zeiten sind halt nun mal andere. Wie hast ihn du erlebt in den Jahren? Hat er eigentlich überhaupt mal Deutsch gesprochen?
Also das brauchten die damals nicht. Der Düsen-Jeff hieß der bei uns immer nur.
Düsen-Jeff, ja.
Also ich weiß, dass der mal, also das weiß ich noch, das große Skandal war ja, dass er zu einer Saisonvorbereitung von Schalke nicht rechtzeitig gekommen ist, weil er in Peru festgehalten wurde aufgrund einer Unterhaltsklage. Das weiß ich noch. Das war ganz interessant. Das war noch die Zeit, wo die Brasilianer, Peruaner und Co. auf Schalke waren und die hatten natürlich so einen gewissen Sonderstatus. Ne? Das würde es jetzt heute so nicht mehr geben. Also hatten natürlich auch Sprachkurse, aber ich sag mal mit mehr oder weniger Erfolg. Das brauchten die damals aber auch nicht. Das ist wir haben ja schon mal das Beispiel gehabt, wenn du in der Schule, wenn du gute Leistung bringst, kannst du dir auch ein bisschen was erlauben. Und deswegen hat er es, glaube ich, nicht für wirklich nötig empfunden, irgendwie Deutsch zu lernen.
Ja, in 7 Jahren hätte man natürlich Deutsch lernen können, wenn man zum Beispiel sieht, wie Felipe Sanchez nach einem halben Jahr schon Deutsch gesprochen hat. Aber gut, ist jeder andere. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, in welchem Jahr das... Rafinha auch. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber ich kann mich mal erinnern, das wäre ja heute auch undenkbar, weil die ganzen Transferexperten das natürlich viel früher schon geleakt hätten, aber dass einmal eine Vertragsverlängerung von Fafan live im Stadion verkündet wurde,
ja,
und das ganze Stadion getobt hat, das weiß ich auch noch. Das hat, glaube ich, Horst Held damals am Mikro irgendwie so verkündet. Das ist ja heutzutage auch einfach undenkbar, dass sowas einfach so lange geheim bleibt. Und, ja, geiler Typ.
Und sein Jubel halt, ne?
Ja, immer mit dem Doppelschnuller.
Ja.
Ja, und das war ja auch zu der Hochzeit. Der hat ja auch mit Huntelaar und Raúl und Draxler und wie sie alle hießen, gespielt mit Jurado. Also das war schon eine geile Zeit. Und geiler Zocker. Und ich meine, wenn man sieht, 10 Millionen am Ende für 7 wieder verkauft nach 7 Jahren, würde ich sagen, auch einer der besten Transfers der letzten 30 Jahre auf Schalke, weil der hat halt echt abgeliefert. Hat auch seine Ecken und Kanten gehabt, wie du gesagt hast, war nicht immer wahrscheinlich pünktlich, aber auf dem Platz war halt Leistung da. Und dann kannst du dir ein bisschen was rauslassen. Jo, Elversberg hat keinen Verfahren und damit kommen wir zu Elversberg. Beste Überleitung des heutigen Podcasts, sorry. lass uns vorausschauen. Wir haben ja schon besprochen, wie sie spielen könnten. Was erwartest du für ein Spiel und was für ein Ergebnis?
Ah, Elversberg ist unangenehm, ne? Spielstark, weil die halt so Aber die kriegen jetzt auch Druck. Ich bin mal gespannt, wie sie so generell auch mit diesem Aufstiegsdruck umgehen. Das wird ja jetzt immer mehr. Du kannst es irgendwann dann auch nicht mehr in diesem kleinen Kaff, Entschuldigung, da von den Spielern weghalten. Aber du siehst halt ja auch, dass der Petkoff da auch echt gerade funktioniert. Das ist gerade so ein bisschen ist so ein bisschen so wie der Verhart bei Karlsruhe. Nur bei Petkoff geht schon ein bisschen länger und der trifft halt noch häufiger. Den musst du halt irgendwie im Griff kriegen. Also du musst sie halt stressen, ne? Also sobald du die zocken lässt, spielen, da haben die Bock drauf, das können die auch und dann spielen die auch, ne? Du darfst halt nicht spielen lassen, aber ich finde jetzt tatsächlich mit den 4 Ausfällen von 4 absoluten Stammspielern wird's verdammt schwierig, da was zu holen. Also mit dem Unentschieden würde ich da sehr, sehr gut leben können, aber ich befürchte, dass das echt eine Stressanlage wird.
Ja, was tippst du für ein Ergebnis?
Ich glaube eigentlich, Elversberg zieht das, aber also ich hoffe einfach mal, Schalke duselt sich da irgendwie zu einem 1-1.
Ja. Übrigens, nicht, dass das hängen bleibt, ich korrigiere dich ja ungern, aber der Kerl heißt tatsächlich Ben Verhardt mit Nachnamen. Der Vorname ist Louis. Okay. Louis Ben Verhardt, genau. Ich habe das aber auch nicht gewusst. Das ist so wie, was gab es da auch immer, so ein ganz berühmtes Beispiel, wo ich auch gedacht habe, ja, hier, Frauke Ludowig, da habe ich auch immer gedacht, die heißt Frau und dann mit Nachnamen Ke Ludowig. Aber
was?
Ja, da bin ich übrigens nicht der Einzige. Das hat auch, glaube ich, Julian Nagelsmann gesagt.
Alles klar.
Ja, wir fangen jetzt zu Frau Ludowig. Und dann denke ich mir, okay, warum wird die immer mit ihrem Geschlecht angesprochen? Aber bis ich dann irgendwann, ich meine, da war ich klein, und bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass Frauke tatsächlich ein Vorname ist. Ja, falls Frau Ludowig.
Das will ich in der Überschrift von unserem Podcast haben. Was haben Ben Verhardt und Frau Ludowig gemeinsam? Unglaublich. Ja, überragend, Robert. Also das Problem wird halt sein, ich gucke jetzt gerade, also du hast ja wieder die Konkurrenz, man muss ja Hertha zumindest mal ganz grob zumindest noch mit reinplanen, die, glaube ich, Schalke nicht gefährlich werden, aber die spielen Samstag zu Hause gegen Lautern, Darmstadt spielt gegen Hannover, ohne Liedberg, der ist ja gesperrt, das heißt, du ziehst wieder nach, ne? Paderborn spielt dann zeitgleich mit Schalke zu Hause gegen Magdeburg, ich denke, die werden das machen, das heißt, also es droht Abrutsch auf Platz 3, ne? Wenn Schalke verlöre und Paderborn gewinne.
Ja, aber Magdeburg würde ich auch nicht, die haben mit Selbstvertrauen, die haben 4-1 gegen Bochum gewonnen, das haben auch noch nicht so viele Teams geschafft in der Rückrunde. Und wenn die fit sind, also in der Expected Goals-Tabelle ist Magdeburg Fünfter. Also die spielen geilen Fußball, wenn die ihre Chancen machen, sind die schwer zu schlagen. Die haben den Zukowski, der hat jetzt wieder einen Doppelpack. Elversberg ist halt so eine Sache, die haben, wie gesagt, einen Elfmeter jetzt geschenkt bekommen. Trotzdem, spielstarke Mannschaft, die können das, die können auch jeden Gegner auch zerlegen. In der Hinrunde haben die gegen Schalke schon sehr, sehr wenig gezeigt, muss man sagen. Ja. Aber klar, zu Hause ist es nochmal was anderes, dieses kleine Stadion. Ich denke trotzdem, dass Schalke dann einen Punkt holt. Ich tippe auch auf ein 1-1. Und das wäre auch ein gutes Ergebnis für Schalke. Also dort einen Punkt zu holen, würdest du Elversberg auf Distanz halten.
Das wäre verdammt wichtig, ne? Das wäre jetzt, also da will ich jetzt, ich will da gar nicht spielerisch was sehen. Ich will da einfach nur, das musst du jetzt taktisch angehen, ne? Da musst du einfach sagen, da reicht ein Punkt. Wir halten die auf Distanz, wie du schon sagst. Und wir, also das wäre auch meine Herangehensweise beim Gucken. Also ich würde da jetzt nicht erwarten, dass wir die versuchen, irgendwie spielerisch zu dominieren. Ich glaube, das geht da auch gar nicht.
Nee, aber ist auch nicht schlimm. Also in der Hinrunde haben wir gegen Mannschaften mit viel Ballbesitz eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ich denke auch an Magdeburg, auch wenn die weniger Qualität haben, aber eben auch Hannover in der Hinrunde, auch in der Rückrunde Hannover, ja. Also wer weiß, vielleicht liegt uns das, wir werden sehen. Es wird natürlich nicht leicht. Elversberg spielt eine Top-Saison, brauchen wir nicht reden, aber ein Punkt wäre da gut. Bei der Hertha bin ich echt ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe mir das Spiel echt tatsächlich so ein bisschen nebenher angeschaut. Klar, da die rote Karte, aber denen fehlt natürlich jetzt hier ihr Flügelflitzer. Der Ex-Wolfsburger, dessen Name ihm jetzt auch wieder leider nicht einfällt, der fehlt denen jetzt natürlich ein paar Wochen, ja, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und bei Elversberg fehlt, der Name ist mir ja vorher nicht eingefallen, Immanuel Ferrei, also der, oder könnte fehlen, der ist jetzt zumindest verletzt ausgewechselt worden. Hertha fand ich halt nicht gut in Dresden, ja, in Dresden ist natürlich auch schwer, da bin ich schon, weiß ich selber, aber
Brekalo,
Josip Brekalo, der Ex-Wolfsburger, genau. Also der hat natürlich auch einen richtig guten Impact, der wird denen fehlen, aber die haben natürlich trotzdem genug Qualität.
Ja.
Im Pokal haben die Lautern, glaube ich, 6-1 geschlagen, also aber mal sehen. Kaiserslautern hat auch nichts mehr zu verlieren, vielleicht holen die dann einen Punkt, mal sehen. Also schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu den Fragen. Und zwar war die erste Frage, Moment, da muss ich mal schauen, hier. Das war von Luna Berger, die fragt, mit großem Interesse verfolgt sie unseren Podcast. Vielen Dank, Luna. Im Sommer 24 hat, Entschuldigung, das ist die Frage ist im Auftrag ihres Freundes, der aber kein Instagram hat. Und im Sommer 24 hat Schalke seine Physiotherapeuten freigestellt, um den Profis dann in Anführungszeichen nur noch Behandlungen auf Rezept im Medikos zu ermöglichen. Das wurde zumindest damals so berichtet. Wie sieht es denn damit aus? Wird das immer noch so gehandhabt oder wo ist man davon wieder abgekehrt? Soll ja in der Vergangenheit auch durchaus an anderer Stelle komische Entscheidungen gegeben haben, bla bla bla, die man dann wieder revidiert hat. Dirk, hast du da Infos?
Also das war jetzt nicht ganz so, wie das, glaube ich, damals bei den Berichten so durchgeschimmert ist. Also Schalke hat jetzt nicht alle Physiotherapeuten rausgeworfen und die Spieler durften sich dann selber kneten. Da gab es eine Straffung des Personals. Also es gibt natürlich immer noch Physiotherapeuten, die nur für die Profis da sind und wo man jetzt auch nicht erst zum Doc rennen muss, sich dann den Passierschein A31 holt, um dann zu einem Masseur zu laufen. Das ist jetzt schon professionell weiterhin aufgestellt. Das gab damals den Aufschrei, weil das habe ich ja häufiger schon mal gesagt, die zwischenmenschlichen Entscheidungen damals eher schwierig waren. Also da ist hier und da mit den Leuten schon echt fragwürdig umgegangen worden. Ist nie schön, jemanden von seinem Job wegzupacken oder auch komplett zu entlassen oder umzutopfen. Das kommt nie gut an. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl und das hatten die entscheidenden Leute, die damals die Gespräche geführt haben, hatten das nicht. Und das war das große Problem. Und ich glaube, das haben wir bei den letzten Wochen ja auch schon ein paar Mal besprochen. Das ist seit Frank Baumann da ist, alles deutlich angenehmer und persönlich deutlich besser geworden. Ich glaube, da fehlte einfach ein bisschen das Fingerspitzengefühl damals auch.
Ja, war ja nicht nur bei den Physios, war ja auch teilweise bei Spielern, die dann keinen Vertrag mehr bekommen
haben. Also generell Staff und so. Also die Gespräche, die da geführt wurden, die waren unter aller Kanone. Das weiß ich, weil ich das von deutlich mehr Leuten schon gehört habe. Und und wenn da nur die Hälfte stimmt, dann ist das schon viel zu viel.
Ja.
Viel zu wenig gewesen.
Ja, okay. Gut, dann hat Kai Wind geschrieben, bezüglich auf die Verletzungen. Bekommt Schalke eine Entschädigung vom bosnischen Verein? Versicherung haben wir ja besprochen, es ist erst ab 6 Wochen. Aber gibt's da Geld vom Verband? Vom bosnischen Verband übrigens.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, generell so geregelt, dass wenn Verletzungen während der Abstellperiode bei den Nationalmannschaften passieren, dass die Verbände dann dafür Tagesgeld, glaube ich, zahlen oder so. Ne? Also es gibt, glaube ich, also pro Tag. Das ist aber irgendwo gedeckelt. Also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, müsste jetzt ein bisschen raten, deswegen lasse ich lieber. Aber klar gibt es dafür eine Entschädigung. Also im Endeffekt quasi zahlt der, wenn man das jetzt so will, vielleicht der Verband das Gehalt in der Zeit, so mehr oder weniger.
Ja. Und als letzte Frage haben wir dann heute noch von Christian Lorke. Moin Dirk, könnt ihr mal rausfinden, warum der Vorspielablauf sich im Stadion so oft ändert?
Ja, also das ist eine schwierige Sache, weil das weiß ich jetzt auch nicht zu 100%, muss ich gestehen. Es ist aber so, dass sie natürlich ein bisschen ausprobieren. Das geschieht auch jetzt nicht einfach, dass sie sich da irgendwas ausdenken. Es war wohl jetzt so gegen Karlsruhe, dass so ein Motivationsfilm gezeigt wurde mit Fatboy Slim. Dementsprechend wurde die Vereinshymne, das Vereinslied Blau und Weiß, wurde viel zu früh gespielt für viele Fans. Dann erst das Steigerlied, die Aufstellung auch zu früh. Und dann kam dieses Motivationsvideo mit Right Here, Right Now heißt das Lied, glaube ich, ne? Und das war wohl nicht so richtig aufeinander abgestimmt und deswegen ist da wohl ziemlich Stimmung flöten gegangen. War ein Experiment. Also eigentlich gibt es auch da ganz klare Abläufe. Die Schalker besprechen sich vorher, wie machen die das. Gibt auch sehr viel Abstimmung mit den Fans, auch mit den Ultras, die ja zeitlang auch mal wollten, dass es nicht Musik bis zum Anpfiff gibt, weil sie dann selber dieses Schalke 04 Wechselgesang machen wollten. Dass das jetzt am Ende der Saison passiert, dass das bei vielen im Stadion nicht so gut ankommt, wird der Verein auch registrieren und wird es dann wieder anpassen. Aber da gibt's tatsächlich auch die Möglichkeit, bin ich mir ziemlich sicher, auf diesem Fankongress, Entschuldigung, hier hat sich gerade eine Frau langgelegt auf ihrer Liege. Ja. Ist aber nichts passiert, aber es sah trotzdem witzig aus. die wollte irgendwie so das Handtuch, kennst du das, wenn man auf der Liege ist und dann so das Handtuch dahinter hängt und dann mit der Liege so. Zack.
Ja, ja.
Ja, überragend. Ja, yes, I. I'm sorry. Ja, sie lacht aber noch. Also, weil jetzt habe ich total den Faden verloren, ist aber auch total egal. Also das kam wohl nicht so gut rüber, aber es gibt so einen Fan-Kongress, da kann man sich bei solchen Sachen einschalten und da kann man auch seinen Senf dazu abgeben. Und die Schalker versuchen das, glaube ich, schon so anzupassen, dass das für alle irgendwie hilft und das geht halt auch mal in die Hose.
Ja. Und das ist doch ein gutes Schlusswort. Und damit sind wir auch tatsächlich am Ende der Folge. Nächste Woche, Dirk, haben wir natürlich keine Ahnung, wie der Podcast nächste Woche aussieht, weil nächste Woche ist ja der Schalke-Boss Tillmann, Matthias Tillmann ist da. Wir haben keine Ahnung, wie der Podcast aussieht, ob es nur Tillmann ist, ob wir da noch ein bisschen was erzählen, das werden wir alles so ein bisschen besprechen.
Ist ja auch zum ersten Mal für uns, wir fuchsen uns ja auch da rein, wie wir uns generell in das Thema Podcast reinfuchsen. Wir haben zum ersten Mal einen Gast. Es wird nicht der letzte sein in dieser Saison, das kann ich verraten. Und wir werden natürlich noch ein gesonderten einen Aufruf machen für Fragen an Matthias Tillmann, aber wir beide müssen uns da auch erstmal ein bisschen reinfuchsen. Es wird auf jeden Fall spannend. Also es gibt ja genug Themen. Ne? Also Hauptsponsor mit Sicherheit, dann die Umgestaltung der Arena, damit neue Werbebänder Banden entstehen. Mit Sicherheit auch sein neuer Job, wie das funktioniert, wie auch die letzten Jahre für ihn waren.
Genossenschaft
auch. Also es gibt eine Menge zu erzählen. Wir werden uns natürlich bei den, ich sag mal, Kernthemen, die werden wir eh auf dem Zettel haben, aber falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, so ey, das habe ich noch nirgendwo gelesen und das hat er noch nirgendwo erzählt, dann denkt euch das gerne aus. Wir machen einen Aufruf, ich denke mal, Ende der Woche, dass wir das dann auch vorher natürlich ein bisschen gebündelter sammeln können.
Genau, und wir werden natürlich trotzdem versuchen, entweder mit ihm oder dann auch ohne ihn, auch ein bisschen sportlich natürlich auf Elversberg nochmal zurückzublicken und dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall, für diese Woche war es das. Du hast ja schon die Sonnenbrille aufgesetzt und bist bereit, im Pool zu springen.
Ja, Mann.
Liege ich damit richtig?
Ja, ich nehme mir einmal, guck mal, das ist der Pool hier. So. Und Die Dame hier vorne, die gerade aus der Tasche was kramt, die hat sich gerade lang gemacht.
Okay. So, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir nämlich durch und wir sind knapp unter einer Stunde. Das ist auch schon wieder toll. Deswegen, ich sag schon mal tschö und Dirk, du hast das letzte Wort.
Tschüss.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.